Zehntes Kapitel. Sag, Daniel, ist's wahr, dass eure Oberen den Feuertod erleiden sollen? Was leistet sich da unser König? Fragt der Schmied. Daniel und Arioch sind früh hinausgeritten an jenem Tag, wo es geschehen soll. Harfia und Julia weinen. Ach, nun hab ich keine Lust, dem König seinen Onyx abzuliefern. Ist er denn gesund? Ja, man hat ihn überfüttert und ihm nasses Gras gegeben, er wäre draufgegangen. Führe ihn zurück, bittet Arioch. Vielleicht, Daniel verneint. Weinet nicht, ihr lieben Frauen, heute tut der Herr ein Wunder. Das soll nicht beeinflusst werden, sonst würde sich der König damit brüsten. Und besser ist, der Tierfürst holt den Rappen ab. Er kann ihm Schaden tun, meint Asnorba, nicht ganz zu Unrecht. Der hat Mühe, sich beim König wieder anzubiedern, sonst ergeht es ihm wie unseren drei Männern. Wir wollen ihn davor bewahren. Er hat gegen dich geredet, fällt der Richter ein. Es schadete ihm nichts, würde er bestraft. Mit einem Feuertod? Das wünscht Arioch freilich nicht. Der Mittag naht. Weithin sieht man eine Feuersäule und den Qualm des Ofens. Unten vor dem großen Feuerloch stehen die Sklaven, die mit langen Eisenschiebern neue Nahrung in den Feuerboden drücken müssen. In halber Ofenhöhe sind drei breite, pfannenartige Gänge, auf denen sonst das Erz hindurchgestoßen wird. An der anderen Seite läuft es flüssig in die riesigen Behälter, bei denen mehrere königliche Schmieden angeschlossen sind. Heute lässt man kaltes Wasser durch die Pfannen laufen, sonst wären die Gefangenen im Nu verkohlt. Doch sie sollen leiden. Sie stehen auf der zweiten Balustrade, wo der Eingang zu den Pfannen ist. Auf der dritten, wo man den Vorgang überwacht, hält sich der König mit den herbefohlenen Beamten auf. Viele freuten sich, dem Schauspiel beizuwohnen. Nun, wo die Glut auch ihnen fast den Atem nimmt, schauern einige zusammen und sehen auf die Oberen verstohlen hin, die im Angesichte dieser Hölle einer Ohnmacht nahe sind. Und dennoch, da muss einer sein, der sie stützt und ihnen hilft. Die Erztür öffnet sich. Ungeheure Glut durchrast den Bau. Aus angebrachten Rinnen strömt das kalte Wasser nieder, das die Schergen schützen soll. Doch, o weh! Im Augenblick, als sie die Gefangenen mit Eisenstäben in den Ofen schieben, ist das Wasser durch die Glut ein siedend heißer Sturz. Qualvoll sterben sie. Die Sklaven trifft es nicht. Sie gingen weit zurück, denn des Feuers war genug. Auch schützt die Zwischendecke sie. Was geht im König vor? Die Männer stehen auf den Pfannen. Aber da, seht, sagt er entsetzt. Es waren drei, die ich verurteilt hatte. Jetzt sind vier im Ofen. Wer ist der vierte? Vielleicht Daniel, grinst einer. Der ihnen predigt. Nein, Seht hinab, sie gehen auf den Pfannen wie auf einem Gartenweg, und jetzt, jetzt bleiben sie inmitten stehen. 6 Schergen kamen um, hingegen stehen 4 Männer in der Glut des Ofens, unversehrt. Nun hebt der 4. an, Gott laut zu loben. Sein Gesang dringt bis hinauf zum König. Das ist mächtiger als des Feuers Prasseln und die Windsbraut, die im Ofen tobt. Es ist eine lange Anbetung des ewig wahren Gottes, in Klammer Ziffer 5, die der König hören muss. Nach einer Stunde gehen die 4 Männer wohlbehalten aus dem Inferno dieser Glut hinaus. Die Juden fallen nieder, sie haben allzu viel erlebt. Die Angst, der 4. Mann, die Rettung. Ihnen ist's, als wäre alles nur ein Traum. Da kommen königliche ehrfurchtsvoll daher. Sind es dieselben Männer, die man in den Ofen schob? Oder hat man andere geholt, um alle Welt zu täuschen? Ach nein, sie tragen ihre Mäntel, die Schuhe und die Hüte, mit denen sie bekleidet worden waren, um ihre Qualen zu verlängern. »Ihr sollt zum König kommen«, sagt ein Gelber. Sein Gesicht ist angstverzerrt. Er sieht am 4. dem Gerüsteten vorbei. Arioch, Aspenas und Daniel kommen auf die Juden zu. »Der Ritter«, flüstert Aspenas, »wenn er mit drinnen war, dann...« »Unbegreiflich«, Arioch schüttelt es noch immer. Die Judenoberen, an denen sich das Wunder zeigte, sind nun ruhiger geworden, während viele Babylonier schier vor Angst vergehen möchten. Der große Saal ist voller Menschen. Fürsten, Vögte, Räte und wer sonst im Hofdienst steht, alle sind versammelt, als eine Garde mit den Juden und dem Ritter kommen. Nebukadnezar erbleicht, der Blick des Fremden. Er durchfährt ihn wie des Feuers Macht. Er hatte kostbare Gewänder und Marschallstäbe für die 3 Juden angeordnet. An den 4. hat er nicht gedacht. Wie unter einem Zwange steht er auf. Vor dem Throne stehen Sessel, wenn sich jemand setzen darf. Auf dem besten hat der Ritter Platz genommen. Und der König setzt sich neben ihn. »Ich streiche die Gedanken aus, die du dir eben machst«, beginnt jener. »Du bist ein Fürst der Welt, kein königlicher Herr. Angst und Not, unschuldigen Menschen aufgebürdet, alles hast du einmal abzugelten. Siehe es als Gnade Gottes an, wenn es noch auf dieser Welt geschieht. Die Männer waren dir trotz Grausamkeit, von dir an ihrem Volk verübt, stets wohlgesinnt und wollten dir die Landschaft Babel gut erhalten. Du wolltest sie vor deinem Götzenbilde Bel erniedrigen. Hattest du nicht Gott erkannt und an dieser Stelle, er zeigt hin, wo der Altar stand, in Klammerseite 31, ihn angebetet? Du nickst und weißt doch keinen Rat, wie du dich verhalten sollst. Aber sieh, das musst du selbst erkennen und selber hast du dich zu wenden, wenn du willst, zum ewig wahren Gott. Du tust es jetzt, bleibst aber unbeständig bis zu deinem Tod. Du willst die Männer ehren, doch sie haben eine Ehre, die keine Welt verleihen kann. Gottes Ehre. Ihr, wendet sich der Ritter an die Obersten, nehmt das Äußerliche an und betrachtet es auch so. Zur Ehre Gottes und aus unerschütterlichem Glauben wollt ihr von der Welt nichts mehr entlehnen. Allein dient mit dieser äußerlichen Gabe eurem Volk. Welch eine Sprache! Wer bist du? Fragt Nebukadnezar kleinlaut, ein Strahl vom Ritter kommend, hat ihn fortgesetzt berührt. Du wirst es nicht verstehen, sagt derselbe freundlich. Für die Welt bin ich Asarja, in Klammer Ziffer 5. Vom Lichte her bin ich ein Bote Gottes. Da bin ich wohl ein Nichts vor dir. Nichts gibt es bei Gott nicht, wird er belehrt. Alle Dinge sind sein Werk, das Nichts erdenken sich bloß Menschen, und dann wundern sie sich, wenn sie sich als Nichts betrachten müssen, wie eben du. Selbst deine besten Räte waren vor dir oftmals weniger als ein Nichts. Was man als Last auf andere legt, muss man einmal selber tragen, so oder so. Dabei sieht der Ritter jene an, deren Herz trotz Wunder noch versteinert und keiner Liebe Regung fähig sind. Plötzlich geht der Gottesbote fort. Es dauert lang, bis der Aufruhr sich im König legt. Er beruft die Juden neben sich. Sie erhalten herrliche Gewänder, die ein hohes Amt verraten. Der König preist den Gott des guten Ritters. Man jubelt mit. Daniel sieht als einziger, dass des Engels Worte sich erfüllen werden. Treue Babylonier ahnen es. Sie kennen ihren König zu genau. Schon weil er gleich mit Todesstrafen droht, wer nicht den ewig wahren Gott erkennen und ihm dienen würde, zeigt es ihnen an. Die Herrschgelüste sind geblieben. Daniel verschont ihn nicht, nachdem die Höflinge entlassen sind. Sadrach, Messach, Abednego, Aspenas und Arioch sind zugegen. König, du willst Gott dienen? O, er ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Zudem bedienst du dich der babylonischen Grausamkeit. Ist's gut, wo du Gottes Wunder sahest? Der Ofen glühte nicht nur innen, sondern seine Mauern waren am Zerbersten. Wer half dir denn, deine große Stadt zu schonen? Die ungeheure Windsbraut, durch das Feuer angefacht, hätte sie bis auf den Grund zerstört, auch deine Burg. Nun denkst du weiterhin an Grausamkeit und Mord? Merke dir das eine, Fürst der Welt. Glaube lässt sich nicht befehlen. Glaube kommt vom Geist. Das ist Gottes Stimme, die der Mensch vernehmen kann, wenn er es will. Glaube ist des Lichtes Edelgut. Glaube ist der Liebe Tat. Das kann keine Welt gebären. Das gebiert allein der Geist aus Gott. Darum wende dich jetzt um und sei ein Beispiel deinem Volk und allen Fremden. Da geht auch der König wie der Ritter still hinaus, nur ganz anders. Im Haus des Schmiedes, Aspenas ist auch zugegen, erklärt der Seher das Feuerwunder. Ihr denket, spricht er ernst, dann sei es ja kein Wunder, wie es vor sich ging. Die Fragen hänge ich am Ende an. Asnorba weiß genau, dass man Schmiedeöfen für bestimmte Hitzegrade baut, wonach die Mauern und der Innenraum bemessen werden müssen. Der Schmied bestätigt es. Das Gebläse, das den Wind erzeugt, schützt die Mauern vom Verglühen. Bei überhöhter Hitze gibt es Sturm. Dreifach angeschürt für die drei Männer entfaltete sich der Wind zum mörderischen Sturm. Die Schergen kamen in dem erst erzeugten Wasserregen um, der sich durch die Glut zu siedend heißem Dampf verwandelt hatte. Und Gottes Wunder? Es sieht natürlich aus. Allein. Eine Wolke stand am azurblauen Himmel. Die Regenzeit ist längst vorbei und kein Südwind brachte sie vom Meer. Sie kam aus Gottes Hand. In Klammer 1. Könige 18,45. In der ungeheuren Hitze merkte niemand, dass wir unter diesem Himmelsregen standen, der das Mauerwerk von innen und von außen nässte, so das Feuer an die Wände treibend. Das kühlte auch die Erzschmelzpfannen. Habt ihr bemerkt, wie rasch das Feuer die Gewalt verlor, als unsere Brüder mit dem Gottesritter außerhalb des Ofens standen? Wo blieb hernach die Wolke? Das Firmament war ungetrübt. Unsere Kleider waren von der Hitze sofort wieder trocken. Keiner merkte es. Unser Schutz war Gottes Regen. Ich sage euch, kein natürlicher Wolkenbruch hätte die Zerstörung aufgehalten. So offenbart der Herr die Wunder seiner Macht. Wäre schon ein Wolkenbruch gekommen, ohne Gottes Rettung wären unsere Brüder sofort tot gewesen und wir und die ganze Stadt dazu. Behaltet es für euch. Man würde sich daraus ein Märchen machen und es ein natürliches Geschehen nennen. O, Gottes Wunder sind ganz anders, als der arme kleine Mensch erdenkt, glaubt und leugnet. Die Elemente dienen Gott. Er hat sie gemacht. Er verwendet sie nach seinem weisen Rat und Willen. Wer daran glaubt, der hat daraus den hohen Segen, auch wenn derselbe sich nicht immer offenbart, nicht immer gleich. Gottes Segen ist die feste Straße unseres Lebensweges durch die Welt.